Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Wir hoffen, ihr seid alle gut ins Jahr 2025 gekommen. Frohes Neues.
Leute, startet erst einmal mit einem furiosen neuen 2025. Und natürlich bleiben wir so gruselig wie bisher, denn schließlich ist heute unser
100. Fall.
Man glaubt es kaum. 100 Fälle, das finde ich echt, ja, was zum Feiern.
Ja, also herzlichen Glückwunsch zu unserem gemeinsamen Jubiläum, unserem Jahrestag, unserem zweijährigen Betty.
Ja, ne? So lange, unglaublich.
Ja, und unsere Community ist klein, fein, wächst aber stetig. Da bin ich sehr stolz drauf.
Ja, das ist auch ein guter Grund. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ein besonderes Bonbon, aber ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen. Ihr wisst, wir haben das immer in den Shownotes, aber es geht heute um mehrfachen Missbrauch an Kindern und auch Mord an Kindern. Und es wird ziemlich grafisch.
Oh, das ist hier bei uns im Pott?
Nee, das ist tatsächlich verteilt. Und zwar gehen wir nach Verden, Hamburg, Bremen und Dänemark.
Ah, okay.
Und ich dachte halt so zur 100. Folge, das könnte passen. Also Leute aus der Region, ihr könnt euch ja mal melden, ob wir Zuhörer aus Bremen, Hamburg, Verden oder Dänemark haben. Fände ich ja mal interessant.
Ich auch.
Ja, dann fangen wir mal an mit dem Fall. Und zwar habe ich direkt eine Frage an dich. Betty, wie war das, als du klein warst? Hattest du als Kind oft Albträume? Und wenn ja, von was hast du immer so geträumt?
Ich hatte ganz viele Albträume. Meistens habe ich von meinem Schulweg geträumt, von meinem Weg in den Kindergarten, als ich noch klein war. Weil den musste ich alleine zurückgehen und das war über 1,5 Kilometer und nur im ersten Jahr wurde ich gebracht und danach musste ich alleine laufen und das habe ich mich so gegruselt, weil da nie ein Mensch zu sehen war.
Das finde ich auch sehr gruselig. Sehr
da habe ich auch nachts fürchterliche Albträume von gehabt. Ich meine, da ist nie was passiert, aber ich habe schreckliche Albträume gehabt.
Hattest du auch dann Angst in der Dunkelheit, wenn du nachts geschlafen hast?
Ja, eigentlich schon. Ich glaube ja. Aber ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her.
Ja, als ich so ungefähr 8 Jahre alt war, da hatte ich immer Angst vor der Dunkelheit und ich hatte auch immer Nachtlicht, weil ich immer Angst hatte, dass ein schwarzer Mann kommt und mich mitnimmt.
Oh.
So die Grundangst, die irgendwie jedes Kind hat, würde ich jetzt mal sagen, oder viele Kinder haben.
Ich fürchte, dass das nur die Kinder sind, wahrscheinlich, bei denen die Eltern das mal so gesagt haben, ne?
Vielleicht auch das, ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass viele Kinder gerne Nachtlicht haben. Also ich hatte das nicht, aber ich wollte eben, dass das die Rollade nicht runterkommt.
Ja, bei mir war die Rollade immer unten. Das war furchtbar.
Das fand ich auch schlimm. Ja, ich glaube, das ist vielleicht eine Urangst von Kindern. Ich glaube, du hast recht. Wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass du recht hast, dass Kinder das Schlafen in totaler Finsternis nicht mögen.
Ja, und jetzt kommen wir aber zu der Frage, was ist, wenn das Ganze gar kein Traum ist und vielleicht wirklich mal ein Mann in Schwarz an deinem Bett steht?
Oh, das möchte ich mir nicht vorstellen.
Kommen wir zu unserem Fall. Es ist 1992. Und zwar finden zwei Frauen nach einem Spaziergang in den Werder Dünen, Werden ist ist eine Kreisstadt und liegt ungefähr 3 Stunden von uns, hat 23.000 Einwohner und ist bekannt für...
Meinst du Werden an der Aller?
Genau, ja.
Ach, die Pferde, natürlich. Ja. Werden an der Aller ist ein Pferdemecker, so wie Warendorf hier bei uns in Westfalen, natürlich. Ja. Ah, das ist da klar, die Auktionen und so weiter, die ganzen Pferde, der Pferdesport werden an der Alana klar.
Da gibt's auch den Freizeitpark Ritterrost, habe ich gesehen. Ja, und die niederländische Wälder sind da sehr schön. Und die beiden Frauen gehen einfach spazieren. Es ist Winter und es hat geschneit und es liegt Schnee. Plötzlich verschwinden die zwei Hunde im Gebüsch und kratzen an der Schneedecke. Zum Vorschein kommt ein Kopf einer Kinderleiche. Die beiden Frauen sind natürlich erschrocken über ihren Fund und rufen umgehend die Polizei. Stellt sich heraus, dass die Kinderleiche der 13-jährige Stefan ist. Er ist seit ungefähr 5 Wochen verschwunden aus seinem Internat, welches 30 Kilometer entfernt liegt. Der Junge wurde erwürgt und auffällig ist, dass er nur obenrum bekleidet ist. Untenrum ist er nackt. Das lässt natürlich vermuten, dass er möglicherweise missbraucht wurde. Was ganz deutlich zu sehen ist, ist aber, er wurde erwürgt. Die Ermittler konzentrieren sich nun auf das Privatleben oder beziehungsweise das private Umfeld des Kindes und das schulische Umfeld. Stefan hat einen kleinen Bruder, dieser ist zur Zeit des Hundes 5 Jahre alt. Und als die Mutter ihm beibringen muss, dass sein großer Bruder nicht wiederkommt, kann er das gar nicht glauben. Die Mutter versucht stark zu sein und sagt sich, ich habe noch ein weiteres Kind, ich muss für meinen Sohn da sein. Der Vater wird wütend und stürzt sich vor lauter Wut in eigene Ermittlungen, um den Täter zu jagen, der seinen Sohn getötet hat. Er will den Mörder seines älteren Sohnes finden und das um jeden Preis. Schaut man genau auf die weiteren Ermittlungen, wird deutlich, dass sich Stefan am Abend vor seinem Verschwinden komisch benommen hat. Er hat nämlich das Internatszimmer, welches er mit einem weiteren Jungen bewohnt, abgeschlossen. Die Schulleiterin ermahnt ihn darauf hin, dass wenn er nochmal sein Zimmer abschließt, weil er dann seinen Mitbewohner keinen Zugang hat, Stefan eine Strafe bekommen würde, wenn er noch einmal das gemeinsame Zimmer abschließt. Beide Umfelder ergeben nichts, weder das Private noch das Schulische ergeben eine Spur und der Ermittlungsradius wird ausgedehnt. Nachdem sich da nichts getan hat, untersucht man das 600 Meter entfernte Jugendlandheim, welches, ja, in unmittelbarer Nähe zum Leichenfundort ist. Dort befragen die Ermittler einige Leute und lassen sich die Belegungslisten geben.
Ja, das ist natürlich sehr klug, ne? Aber da sind doch die Namen auch meistens nicht aufgelistet auf der Belegung, oder?
Also ich weiß nicht, pädagogische Kräfte müssen das, also muss
Ja.
man angeben. Kinder nicht.
Okay.
Aber man geht halt auch zum jetzigen Zeitpunkt wirklich davon aus, dass kein anderes Kind Stefan ermordet hat, sondern wirklich ein
Ja.
Erwachsener. Und es meldet sich auch eine Lehrerin, die eine Beobachtung gemacht hat. Sie sagt, dass sie nachts wach geworden sei. Sie war mit ihrer Klasse in Jugendherberge gefahren und habe auf einmal in der Nacht Schreie gehört. Dann habe sie ihre Zimmertür aufgerissen und sei auf den Flur getreten. Dort habe sie einen Mann gesehen, welcher schwarz gekleidet war und einen schwarzen Umhang getragen hat.
Das war ein ganz berühmter Fall, der in der Presse. Oh ja. Gott, was für ein Grauen.
Ja. Der Mann ist gerade dabei, mit dem Jungen an der Hand das Schullandheim zu verlassen. Die Lehrerin schreit den Mann an und dieser flüchtet. Die Lehrerin meldet das auch, aber da der Mann dem Jungen ja nichts getan habe, verläuft diese Aussage im Sande. Immer wieder berichten Jungen von einem schwarzen Mann, der an ihrem Bett steht und sie unter der Decke berühren würde. Aber auch viele Jungen schweigen. Anderen wird von ihren Eltern oder Menschen, denen sie sich anvertrauen, nicht geglaubt. Oder sie werden einfach nicht ernst genommen. Ja, ein schwarzes Monster kreist also um die Bremer Schullandheime und Umgebung. Doch niemand bringt das Ganze so wirklich in Zusammenhang. Dann machen wir einen Zeitsprung. Der Fall Stefan ist mittlerweile kalt geworden. Es ist 1995 und es verschwindet ein 8-Jähriger, nämlich Dennis R. aus einem Zeltlager in Schleswig-Holstein. Ja, die Polizei ist eine Weile positiv gestimmt, dass sie Dennis noch finden. Aber 2 Wochen nach dem Verschwinden wird Dennis ebenfalls in einem Dünengebiet gefunden.
An der Nordseeküste irgendwo, ne?
Genau, richtig. Auch er ist untenrum entkleidet und er wurde erwürgt. Der Vater von Stefan, dem ersten Opfer, ist sich sicher, dass dieses Kind auch vom selben Täter ermordet wurde wie Stefan. Dennis und Stefan sehen sich beide sehr ähnlich, sind beide blond und auch wenn Stefan etwas älter war, ist das so der gleiche Typ Junge. Doch die Ermittler widersprechen dem Vater und sehen hier keinen Zusammenhang. Es wird wieder still. Auch der Fall von Dennis wird nicht aufgeklärt. Viele Jahre vergehen, nämlich 6 Jahre, und es wird 2001 wieder ein Junge entführt. Wieder ein blonder Junge, diesmal 9-jährig. Das ist Dennis K. Und auch 2 Wochen lang fehlt von ihm jede Spur. Dennis stammte aus Bremen. Dann 2 Wochen später finden Pilzsammler die fast nackte Leiche von Dennis. Ungefähr 40 Kilometer entfernt von seinem Zeltlager. Nun wird klar, der schwarze Mann ist kein Gespenst aus Albträumen der Kinder, sondern eine reale Person. Als die Polizei einen Aufruf macht, meldet sich zudem ein Junge, der 1999 im selben Schullandheim war wie Dennis, also das dritte Opfer. Und der sagt, dass er von einem Mann auf einer Kellertreppe fotografiert wurde und dieser ihn auch angefasst und missbraucht habe. Der Junge sollte sich ausziehen und dann hat der Mann in Schwarz mehrere Fotos von ihm gemacht, vor und nach der Tat. Auch dieser Junge war im besagten Schullandheim und es wird die Soko Dennis gebildet mit etwa 50 Ermittlern. Zunächst gerät ein Unschuldiger in Verdacht und zwar der Leiter vom Schullandheim. Er heißt Sönke Hoffmann und ist kurz zuvor Heimleiter geworden. Die Polizei denkt sich, wie passend. Der wird wahrscheinlich nur Heimleiter, um den Kindern näher zu sein.
Ja, sowas gibt's leider oft. Das ist tatsächlich oft so, dass Täter da sind, wo sie Opfer leicht bekommen können. Denke an unsere Folge mit der Täter im Süßwarenladen, ne, wo der Hausmeister sozusagen genau da arbeitete, wo er an die Opfer drangekommen ist. Und das ist oft der Fall. Also die Vermutung der Polizei finde ich erstmal ja naheliegend, aber für den Betroffenen ist das sicherlich ein Horrortrip.
Richtig. Er selbst besitzt nämlich eine schwarze Motorradkluft. Und das ist für die Polizei so ein weiteres Indiz.
Ach du Schreck, der Arme.
Sönke Hoffmann liegt dann nachts, nach der Festnahme, auf einer Pritsche und hofft natürlich, dass seine Unschuld bewiesen wird. Und ja, seine Gebete werden erhört. Er hat ein Alibi und kommt tatsächlich frei. Also er kann es nicht gewesen sein.
Hat der ein Glück. Stell dir mal vor, der hätte keins gehabt.
Ja.
Oh, oh, oh. Das muss ja noch wirklich für ihn und seine Familie ganz schlimm gewesen sein.
Das glaube ich auch. Und ich weiß auch nicht, was hat man dann für einen Ruf, wenn man eigentlich ja Schullandheimleiter ist und dann kommt, ja, der hat damit vielleicht was zu tun. So ganz werden die Gerüchte dann nie verstummen oder man hat dann immer so das Gefühl, man tuschelt hinter einem. Also so ganz eine weiße Weste kriegt man dann vielleicht nie wieder. Also
ja, dagegen kann man, wenn man dahinter kommt, natürlich klagen. Ne? Da kann man zum Anwalt gehen, Strafanzeige erstatten, wenn man mitkriegt, dass da Leute so komische Gerüchte in Umlauf setzen. Aber in der Situation, wenn du da unschuldig angeklagt bist und weißt, deine Familie, die ist noch im Ort und jeder zeigt mit den Fingern auf die, solange das Verfahren läuft oder solange ermittelt wird. Also das ist natürlich heftig. Welch ein Glück, dass sich seine Unschuld herausgestellt hat. Ich meine, für die Polizei natürlich blöd. Die müssen weitersuchen, ne?
Ja, das stimmt. Ja, der Heimleiter Sören Hoffmann berichtet auch immer wieder, dass die Kinder oft auch von einem schwarzen Mann berichten und auch quasi so ein Spiel daraus machen. Da war ein schwarzer Mann am Fenster. Die gehen dann auch oft gucken, aber da ist dann nie jemand. Also die Betreuer und auch er gehen dann schon so den Ängsten der Kinder nach. Aber wie gesagt, das ist ja auch quasi so ein Spiel. Man ist auf Klassenfahrt. Da ist ein Gespenst, da ist irgendwas Gruseliges. Das ist ja auch ein Spiel von den Kindern. Und wenn die dem dann nachgegangen sind, da haben sie dann nie einen Mann gefunden.
Aber wenn das so viele Kinder erzählen, müsste man vielleicht, ja, eine Überwachungskamera mal installieren.
Richtig. Der Münchner Fallanalytiker Alexander Horn fertigt ein Täterprofil für die Ermittler an. Es ist ganz klar, jetzt wird ein Kinderserienmörder gesucht. Und wenn man sich die Vorgehensweise anguckt, geht man auch davon aus, dass dieselbe Person gejagt wird, auch wenn die Gebiete unterschiedlich sind. Mhm. Immer mehr Eltern, Kinder und Lehrer melden, dass ein schwarzer Mann auch in Privathäuser eingedrungen sei.
Ach du Schreck.
Es wird vermutet, dass der Täter wahrscheinlich Kontakt zu den Kindern hat, wie du gerade schon so geäußert hast. Alle Opfer sind repubertär und das deutet auf eine klare sexuelle Störung hin.
Moment, was?
Also vor der Pubertät. Also so der 13-Jährige, der war so ein bisschen körperlich noch unterentwickelt und die anderen einfach sehr kindlich. Da ist noch kein Stimmbruch erfolgt und so weiter.
Ah, okay, verstehe.
Mhm.
Also ein ganz bestimmtes Muster, ganz bestimmte
Richtig.
Kinder.
Also auch noch keine Achsel- oder Schambehaarung vorhanden. So zum Beispiel äußert das Axel Petermann, ebenfalls Fallanalytiker.
Der ist ja nun sehr bekannt.
Ja, der ist total bekannt. Alle Mitarbeiter in den Umfeldern werden bereits noch einmal durchleuchtet. Gibt es vielleicht jemanden, der im Vorfeld schon einmal durch Übergriffe aufgefallen ist? Es werden noch einmal 1600 Leute durchlaufen. Die Karteien werden durchsucht, Mitarbeiter durchleuchtet. Alle Bereiche werden abgesucht. Aber nichts. 2011 wendet sich die Soko Dennis dann an die Öffentlichkeit. Und das Ganze hat Erfolg. Denn es meldet sich ein Mann namens Martin Wiechert, der 1995 seine Ferienfreizeit im Bremer Umland verbracht hat. Martin schreibt, dass er halt diesen Aufruf gesehen habe und erinnert sich an einen Betreuer, der ihn damals sehr ausgiebig zu seinem Wohnhaus befragt habe. Der Junge soll ihm eine Karte aufmalen und genau beschriften, wo wer schläft und ihm erzählen, wann die Mama schlafen geht, wann der Papa schlafen geht und wo denn ein Ersatzschlüssel ist oder wann das Fenster offen gelassen wird. Der Junge denkt sich zu dem Zeitpunkt nichts dabei, denn der Betreuer, der ebenfalls Martin heißt, ist ja sein Freund. Mit dem verbringt er seine Ferienfreizeit, hat viel Spaß mit ihm und vertraut ihm. Also vergisst er das Ganze jahrelang, bis halt die Soko Dennis diesen Aufruf startet.
Gott, wie schrecklich.
Und dann äußert Martin Wiechert nämlich ein Erlebnis, was er jahrelang verdrängt hat. Einige Wochen nach dem Aufenthalt im Ferienlager steht ein schwarzer Mann bei Martin im Kinderzimmer.
Du liebe Güte.
Martin schlief zunächst tief und dachte, er würde träumen. Neben ihm im großen Bett liegt seine Schwester, die auch tief und fest schläft. Also ich weiß nicht, wenn du halt ein Kind bist, hast du nun mal auch einen echt super tiefen Schlaf.
Ja.
Als ich klein war, konntest du mich auf den Kopf stellen und ich bin nicht wach geworden. Und Martin denkt, dass er träumt, denn es geht immer wieder eine Hand unter die Decke und berührt ihn an seinem Geschlechtsteil. Martin schiebt die Hand immer wieder weg, doch die Hand gelangt immer wieder unter die Decke und in Martins Hose. Martin versucht zu schreien, er kann sich aber vor lauter Angst nicht bewegen und wird auch nicht so richtig wach. Es kommt kein Ton aus ihm heraus. Also greift er mit letzter Kraft nach seiner Schwester und versucht sie zu kneifen. Und zwar fest, damit sie wach wird. Die Schwester wird wach, hört auch ebenfalls diese Stimme des unbekannten Mannes in Schwarz, der immer wieder sagt, es wird alles gut, hab keine Angst, es wird alles gut. Die Schwester beginnt zu schreien und der schwarze Mann erschrickt. Er flüchtet und auch die Mutter von den beiden Kindern wird wach. Sie sieht aber nur noch, wie ein schwarzer Schatten aus der Haustür rennt. Auch sie meldet das Ganze, doch man geht dieser Aussage nicht weiter nach.
Das finde ich so fatal.
Ja, das Problem ist tatsächlich auch, und darauf komme ich gleich, dass die Ermittler gar nicht über ihre Grenzen hinaus ermitteln.
Ah, oh, ja,
Dass
okay.
man überhaupt nicht so darauf kommt, dass man denselben Täter jagt, sondern das wird alles so als Einzelfall verbucht, natürlich auch aufgenommen, aber
Nicht bearbeitet. Also
nicht.
ist ja, ja.
Ja, Martin Wiechert sagt dann aus, dass dieser Betreuer eben auch Martin hieße. Er wäre etwa 1,80 bis 1,85 groß und sei dunkelblond, sehr freundlich, sehr hilfsbereit, mit einer netten, freundlichen Stimme. Und das ist nicht die einzige Spur, die zu dem Betreuer Martin N. führt. Immer wieder verdichten sich Aussagen. Bereits 2006 fand man bei Martin N. eine Festplatte mit Kinderpornografie. Darauf waren 30.000 Bilder mit nackten Jungen.
30.000.
Als dann dieser Hinweis von diesem Martin Wiechert kommt, schaut man sich dann die Bilder noch mal genauer an. Und unter den Bildern finden sich Fotos vom zweiten Opfer Dennis R. und dem Jungen, der sich ja gemeldet hatte und der 1999 auch in dem Schullandheim war und von dem Fotos auf der Kellertreppe gemacht wurden. Und dieses Foto mit der Kellertreppe, das ist einfach so auffällig, so aussagekräftig, ja, dass man da gar keine Zweifel hat, dass Martin N. der Täter ist. Es gibt jetzt einen Durchsuchungsbefehl, jedoch noch keinen Haftbefehl. Die Ermittler Horn und Effenbeck, der Soko Dennis, bringen ihn dann schließlich zur Vernehmung, als sie ihn morgens im April 2011 aufgegriffen haben. Sie vernehmen ihn 14 Stunden lang und er streitet alles ab. Es wird aber bei ihm eine Sturmhaube in Schwarz sowie schwarze Handschuhe und eine Lederjacke gefunden. Man vergleicht auch die DNA-Spuren von den Tatorten. Diese stimmen aber nicht mit Martin N. überein. Und schnell wird klar, ohne Geständnis kommt man hier nicht weiter. Mhm. Also überlegen sich die Ermittler eine List und sagen, ja, Herr N., wir waren doch jetzt die ganze Zeit sehr freundlich. Wir haben Ihnen die Hand gereicht. Wir reichen Ihnen jetzt nochmal die Hand. Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann sagen Sie das jetzt. Und die fragen dann direkt, sind Sie der schwarze Mann? Martin N. beginnt zu weinen. Er hat sich auch die ganze Zeit schon sehr auffällig verhalten und war sehr unruhig, sehr zappelig und er hat quasi auch Brechreiz gehabt. Arm und Beine haben ihm nicht mehr gehorcht. Und ja, man kommt irgendwie darauf, das wirkt alles sehr verdächtig. Mhm. Über Martin N. ist bekannt, dass er sein Lehramtsstudium abgebrochen hat und dann seine Zeugnisse als Sozialpädagoge gefälscht hat. Sein Ziel war es, mit Kindern gemeinsam zusammenzuarbeiten. Tagsüber war er der Betreuer und Beschützer der Kinder, nachts wurde er zu dem Monster. In der Nacht begibt er sich oft auf die Jagd, sucht mit dem Auto nach offenen Fenstern, unbeleuchteten Gassen, Spielplätzen in der Dunkelheit, ja, und möchte einsteigen, um sich rasch an schlafenden kleinen Jungen zu befriedigen. Die Kinder bzw. die Jungen, die er missbraucht hat, helfen ihm als Erinnerung, sich oft und lange selbst zu befriedigen. Er greift immer und immer wieder auf die Erinnerung zurück und kann sich somit, ja, sexuell befriedigen und lange davon zehren. Aber bei Jungen, die ihm besonders gefallen, die nimmt er mit. So zum Beispiel das zweite Opfer, Dennis.
Nimmt er mit?
Ja, die nimmt er mit. Pass auf. Dennis fand er so süß, dass er ihn aus dem Lager entfernt hat, ihm ein Abenteuer versprochen hat und er kannte den auch halt, weil er ja Betreuer in der Umgebung war. Und er verspricht ihm jetzt ein nächtliches Abenteuer. Was der Junge nicht weiß, ist, dass Martin N. jetzt Urlaub hat und so nimmt er ihn mit und lebt mit ihm mehrere Tage in einem Ferienhaus in Dänemark. Er ist total hingerissen von Dennis R. und sagt, er ist einfach so süß, ich konnte nicht widerstehen. Aber auch schon am Anfang der Reise ist dem Martin N. klar, wenn er jetzt so intensiv mit dem Jungen zusammenlebt, kann dieser ihn identifizieren. Ihm ist klar, diesen Jungen muss er beseitigen. Schon als Jugendlicher hat Martin N. den Drang verspürt, kleine Jungen zu missbrauchen und dass kleine Jungen ihn sexuell anmachen. Er sagt später aus, dass die Taten, also die Morde, ihn überhaupt nicht sexuell befriedigt haben, sondern dass es einfach darum ging, sein Ansehen zu bewahren, seinen Schein und sein Doppelleben sollte nicht auffliegen. Schließlich sollte seine Mutter doch weiter von ihm denken, dass er ein guter Junge sei. Jahrelang reicht es Martin N., Bilder auf pornografischen, verbotenen Seiten auszutauschen. Ja, aber mit 22 reicht das eben nicht mehr. Und dort hat er dann sich sein erstes Opfer geholt. Und zwar den 13 Jahre alten Stefan, den er halt auch so süß und niedlich fand.
Das ist wirklich... Aber wie perfide, ne? Als Leiter oder als Mitglied in so einer... Da haben die Kinder wenig Chancen, die sind ganz arglos und die gehen auch arglos mit.
Vor allem auch die Nachbarn und Freunde beschreiben ihn als super hilfsbereit, nett und freundlich. Aber der nette und freundliche Nachbar vergeht sich über die Grenzen hinaus, über die Ländergrenzen hinaus. Und zwar in Dänemark, dort hat er ja Dennis R. mitgenommen, Stefan und den anderen Dennis K. Und zwar ist er... in Dänemark, Hamburg, Bremen und Verden unterwegs. Dort war er auch immer als Betreuer tätig. Ja, es dauert sehr, sehr lange, bis die Ermittler darauf kommen, dass es derselbe Täter ist. Sein erstes Opfer, Stefan, nimmt er mit in sein Auto und streichelt ihn. Voller Streck fällt ihm dann auf, dass der Junge ja nun das Auto kennt und das Kennzeichen.
Oh.
Also erwürgt er ihn und das dauert sehr lange, denn er war noch sehr unerfahren und das war sein erstes Opfer. Der Junge wehrt sich, er ist halt auch schon 13 und dieser Todeskampf dauert einfach sehr, sehr lange, mehrere Minuten. Aber dann ist der Junge tot, beschreibt Martin N. später. Ja, wie gesagt, diese übergeordnete Zuständigkeit der einzelnen Beamten entwickelt sich hier als große Problematik. Doch dann, die Zeugen wie auch der Bruder stehen dem Mörder Ende 2011 gegenüber. Martin N. kannte zum Beispiel Stefan aus vorherigen Seminaren und habe ihn dann ja auch aus dem Internat gelockt. Er habe ihm einfach sehr gut gefallen. Martin machte sich bewusst die Angst der Kinder zunutze, die Angst vor dem schwarzen Mann. Er wusste genau, was er ihnen sagen musste, um Vertrauen zu ihm aufzubauen. 3 Morde werden ihm nachgewiesen und 40 Missbrauchsfälle. Aber an die genaue Zahl der Missbrauchsfälle konnte er sich selber nicht mehr erinnern. Er sagt einfach, es wären einfach zu viel gewesen. Ja, Martin wird 2012 zur lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt.
Oh, das ist gut. Das ist ein sehr, sehr solides Urteil, finde ich. Das,
2021 wird er nach Frankreich ausgeliefert, denn im Gefängnis habe er mit einem Mord an einem minderjährigen Jungen aus Frankreich geprahlt. Martin war zu dieser Zeit, wo der Junge verschwunden ist, ebenfalls in Frankreich und hat dort Urlaub gemacht. Und wie das Urteil da ausgegangen ist, werde ich euch dann noch nachreichen und recherchieren.
kann aber
Läuft
sein,
wohl
dass es
noch?
sehr schwierig sein wird, da an eine Quelle zu kommen, weil das in Frankreich vielleicht noch nicht so berichtet worden ist. Aber die Strafen sind dort eigentlich ganz ordentlich.
Ja, also ich werde auf jeden Fall nachhorchen, was es da gibt. Und wenn es dann noch was dazu gibt, dann werde ich euch das mitteilen. Ja, das war der Fall vom schwarzen Mann.
Ich kann mich erinnern, das ist wirklich also erstmal ein sehr, sehr gruseliger Fall. Und ich habe den irgendwo in der Presse mal gelesen, auch mit Bildern. Die haben wohl so Bilder gestellt, wie der ausgesehen, also welche Sachen der hatte. Und da bist du als Kind wirklich traumatisiert, selbst wenn du nicht mitgenommen wirst, sondern nur, also das waren so gruselige Bilder, die waren wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und ja, das ist etwas, wovor man echt Angst haben kann.
Also wie gesagt, er war ja eindeutig auch interessiert an Jungen, nur an Jungen, aber das macht es nicht besser.
Nein, nein, aber trotzdem.
Und dass dann auch die Sorge der Eltern so lange ignoriert wurde, ist schon sehr schwierig.
Genau. Das, ja. Wie leicht es auch ist, seine Zeugnisse zu fälschen, macht mir auch ein bisschen Sorge.
Ja gut, das war ja 92, da war der Standard noch anders als heute, ne? Aber trotzdem.
Puh, also wirklich, ja, eine gruselige Geschichte. Als Kind kommt man da kaum raus aus der Situation, wenn man nicht Eltern hat, die da wirklich, oder wenn man einen Hund zu Hause hat. Hund ist natürlich auch gut, aber ansonsten ist das wirklich eine Sache, wo man als Kind kaum rauskommt, ne?
Ja, ihr Lieben, also so viel zum Fall der schwarze Mann.
Ja.
Sehr gut, dass er gefasst wurde.
Und vor allem, dass die
Und
Strafe auch so hoch war,
ja.
mit der anschließenden Sicherheitsverwahrung, weil der wird ja weitermachen, wenn er rauskommt.
Richtig.
Also.
Ja, also tatsächlich hat dann der Martin Wiechert ihn auch nochmal aufgesucht nach dem Prozess und im Gefängnis besucht und hat ihn dann auch gefragt, was wäre denn gewesen, wenn meine Schwester damals nicht aufgewacht wäre? Und dann hat der Martin N. ihm dann geantwortet, ach, wer weiß, vielleicht hätte ich dich mitgenommen, vielleicht wäre ich gegangen, vielleicht wärst du jetzt tot, man weiß es nicht.
Genau. So
Ja.
wäre es gewesen, ja. Ich
Ja.
meine, er ist ehrlich. So wäre es gewesen.
Ja, ihr
Oh.
Lieben. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir hoffen, euch hat der Fall gefallen.
Ja, der ist sehr gruselig.
Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Macht es gut, habt eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.